Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner! Das wird spitze!
Und patsch, ist wieder Montag. Wenn ich auf diesem Stuhl sitze, muss ich das so machen. Herzlich willkommen zur Glanzparade. Die wievielte Ausgabe das ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß aber, dass wir als Gast haben, Ensemblemitglied, der frisch gebackene Trainer der slowakischen Frauenfußballnationalmannschaft. Schönen guten Abend, Thomas Wagner.
Es ist die 139. Was für eine Begrüßung. Und ich war jetzt fast überrascht, dass es losging. Ne? Wir waren hier gerade schon so in der Diskussion.
Ja, ja, wir haben schon wieder viel zu viel vor der Sendung diskutiert. Okay. Und natürlich freue ich mich ganz besonders, nicht nur wegen des fantastischen Hautbildes. Schönen guten Abend, Timo Schmidtchen.
Guten Abend.
Timo, WM-Teilnehmer, Ozeaniengruppe, steht fest. Wer ist es?
Neuseeland.
Die Kiwis. Der Sohn von Winton Hofer spielt damit.
Ja, hat er getroffen. Die haben 3-0 gewonnen gegen Neukaledonien im Finale.
Ganz genau.
Neukaledonien, da war ich drauf und dran, da irgendwas zum Buschmann der Woche zu machen. Hab aber mich für was anderes entschieden. Kommen wir gegen Ende der Sendung drauf. Ne? Keine Überraschung, dass Neuseeland sich, du bist ja Fachmann auf dem Gebiet, nicht nur hier im osteuropäischen Raum, sondern auch in Ozeanien. Keine Überraschung, dass Neuseeland das gewinnt. Die waren klarer Favorit. Ne?
Seit die Australier ja freiwillig in die Asiengruppe abgewandert sind. Ne? Jetzt hat ja durch 48 Verbände, die sich für eine WM qualifizieren, hat Ozeanien endlich einen festen Startplatz. Mhm. Haben ja 2-10, sind sie ja mit 3 Unentschieden ausgeschieden. Ne? Da kommt ja auch immer mal was rüber. Freue mich, fußballbegeisterte Nation, aber Neukaledonien, das finde ich schon echt geil. Und die haben ja sogar noch eine kleine Chance über die Intercontinental-Playoffs.
Richtig, haben im Halbfinale Tahiti 3-0 geschlagen. Hatte ich jetzt so auch nicht mitgerechnet. Aber der Fachmann auf dem Gebiet bist du. Du willst aber Neuseeland jetzt nicht zu einem Mitfavoriten bei der Fußball-WM machen.
Nee, das will ich wirklich nicht. Aber wenn du, ich glaube, wir haben ja jetzt dieses Ding mit 12 Vierergruppen, ne, wo auch ein paar Dritte weiterkommen. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die dann in, wie heißt das dann überhaupt, das 16. Finale? Ja, 16. Finale ist das dann, ne?
Sweet 16. Würde der Amerikaner wahrscheinlich sagen an dieser Stelle.
Früher war es, sie haben ja eigentlich am Anfang geplant, dass sie 16 Dreiergruppen machen, um auch direkt auf diese Zahl zu kommen. Da war aber die Gefahr zu groß, dass am letzten Spieltag 2 Verbände sich absprechen und der Dritte ist dann der Leidtragende.
Was hältst du? Keine Sorge, Timo.
Ich möchte weiter darüber, genau darüber sprechen.
Ich gut. Ehrlich? Weil ich hatte jetzt schon wieder Angst, weil ich habe ja kurz in den Ablaufplan vorhin geguckt, da stand davon nichts. Ich würde das jetzt trotzdem noch mal kurz ansprechen.
Ich dachte, er spricht jetzt über Chris Wood oder so. Ich meine, der schießt gerade die Premier League
Kapitän und Rekordtorschütze von Neuseeland.
Siehste? Ja, aber ich meine, nach einem 3-0 von Neuseeland gegen Neukaledonien jetzt das zu intensiv zu behandeln.
Ich dachte, das wäre das Thema der Sendung heute.
Das ist so. Also ich habe mir gerade auch noch mal die Aufstellung angeschaut. Die haben im 4-1-3-2 gespielt, Neukaledonien. Da bin ich mir auch nicht sicher, ob das die richtige Aufstellung ist. Ich meine, weil
Finale war allerdings auch in Auckland. Also es war ein Auswärtsspiel, war schwierig heute, muss man ehrlich sagen.
Auckland ist das Stadion auch recht nah am Wasser. Ich habe da ja schon mal eine Vorbesichtigung gemacht damals. Schönes Stadion.
Timo, du sensationell. Übrigens, wir haben halt 5 Teilnehmer, ne? Die 3 Gastgeberstaaten, Kanada, USA, Mexiko. Die Japaner sind seit Donnerstag qualifiziert.
Ja, wobei, Moment, das sind nicht 3 Gastgeber.
Doch.
Das ist ein einziger. Das gehört alles zu den USA.
Mexiko haben sie mittlerweile auch schon, oder was? Aber macht ihr die Mauer wieder runter, oder was? Um Gottes Willen. Ne?
Wir haben die 3, wir haben Japan und wir haben Neuseeland. Ja,
Japan aber, glaube ich, auch 7 Spiele, 19 Punkte. Ich habe mich auch vorbereitet. Ja.
Also die 48-2 Torverhältnis.
Die sind ganz gut.
Ja, und die Japaner willst du auch nicht zwingend in der Gruppe haben. Das ist immer... Das weiß Deutschland, schwierig.
Bei denen fehlt im Moment so dieser letzte Schritt, dass die mal übers Achtelfinale wegkommen. Ich finde aber eigentlich für mich die stärkste asiatische Nation. Ich meine, wir wissen ja alle noch 2002, wie Südkorea ins Halbfinale gekommen ist. Das beschäftigt ja heute noch Gerichte in Spanien und Italien. Spanien hat 3 Tore erzielt und dieser Schiri, der irgendwie seine Kinderstipendien und sowas, das war Wahnsinn. Also wenn ich damals Nadal oder Jero gewesen wäre, am Ende einer großen Karriere, nach diesem Spiel, ich sag dir eins, der Schiedsrichter wäre, glaube ich, nicht so leicht vom Platz runtergekommen. Ich wäre durchgedreht.
Obwohl ich glaube, dass im Fußball immer alles ganz korrekt über die Bühne geht.
Ja, aber das war wirklich Wahnsinn.
Was hältst du denn überhaupt von 48 WM-Teilnehmern? Das ist ja so ein zweischneidiges Schwert. Man sagt ganz schnell aus der überheblichen europäischen Sicht, alles viel zu viel, alles Quatsch. Für die Kleineren natürlich eine gute Geschichte, oder?
Super, weil du ja auch siehst, was eine WM-Teilnahme für ein Volk bedeuten kann. Du merkst es teilweise an Zahlen, Wirtschaftsdaten, das wird alles besser. Ich finde es völlig okay, weil wenn du zum Beispiel 32 Mannschaften bei einer Handball-WM hast, wo gar nicht so viele Handballnationen da sind, dann finde ich, ist das schon eine angemessen der Größe dieser Sportart. Und 48 macht es jetzt wieder kompliziert mit diesen Dritten. Das finde ich irgendwie ein bisschen schwierig. Natürlich ufert es irgendwann auch aus. Das ist ein Spiel mehr für den Weltmeister nachher. Ich finde es letztlich gut.
Es ist ein paar Spiele mehr für die TV-Zuschauer auf jeden Fall. Was sind das jetzt, 104 oder 106?
102 Spiele, glaube ich.
Timo, weißt du das? Kannst du das recherchieren?
Wolf weiß das. Ich glaube, der kommentiert alle.
Alle kommentiert er?
Alle
106. Heute ist er wieder bei Rammelbammel, ne?
Ja.
The Pack. Liebe Grüße. Das ist schon, das zieht sich natürlich sehr, sehr lang.
Ja, es wird mehr als 5 Wochen sein. Und da muss man ja auch mal sagen, weil wir auch oft sagen, guck dir mal die Eishockeyspieler an, die machen alles im Bus. Also für die Nationalspieler, die spielen jetzt die Nations League, das Finale, dann fahren die Bayern und Dortmund direkt zur Clubweltmeisterschaft. Danach fängt die Bundesliga wieder an und dann kommt die WM. Das ist tatsächlich, glaube ich, für die Birne auch gar nicht so einfach, mal irgendwann runterzufahren.
Ja, und auch für die Physis insgesamt, weil das wird von ganz vielen Leuten unterschätzt. Wem erzähle ich es? Du bist Vielreisender. Reisen geht auch an die Substanz. Das definitiv darf man nicht unterschätzen.
Gerade im Alter.
Ja gut, so alt sind aber jetzt die Nationalspieler.
Da muss man nicht aber schon noch mal sagen, da lobe ich jetzt mal ausdrücklich sogar Spieler wie Kimmich. Du hörst ja von dem nie klagen über irgendeinen Spielplan, bei Thomas Müller ja früher auch nicht. Mhm. Die mögen das alle 3 Tage zu spielen und die reden sie. Du hast recht, es ist anstrengend, aber man kann das ja noch viel schlimmer machen, indem man sich dauernd einredet, dass es anstrengend ist. Ne?
Hast du denn eigentlich mal bei einer Fußball-Weltmeisterschaft, also du hast ja auch eigentlich alles kommentiert, aber Fußball-Weltmeisterschaft?
Nee, ich denke, dass die Verantwortlichen aller deutschen Sender sich sehr gut überlegt haben, wen sie bei einer WM oder EM kommentieren lassen. Und ich denke, es war eine gute Entscheidung, mich das nicht machen zu lassen. Ich bin ja ein klassischer Konferenzkommentator, aber wer weiß, was wir nächste Saison so machen. Aber eine EM oder WM wird es nicht sein. Ich hatte mal 1-2 Anfragen, aber im Sinne der Fußballfans habe ich mich dann entschieden,
das nicht zu machen. Ich muss nur einfach sagen, das Finale in Katar, so umstritten diese WM und alles war, Argentinien gegen Argentinien ab Minute 60. Ich war ja da vor Ort Moderator für
Argentinien
gegen Frankreich.
Das war ein gutes Finale.
Die haben sich dann umgezogen, wie damals bei der WM 78, wo die Franzosen die Trikots eines Zweitligisten nehmen mussten. Nee, Frankreich gegen Argentinien. Da war ich für Magenta vor Ort und da muss ich ehrlich sagen, das war ein Spiel, das wirst du einfach nicht vergessen. Das war schon richtig geil.
Wenn du hier so Fußballfachwissen antiest, dann musst du es natürlich auch rausdroppen. Also was für ein Zweitliga-Trikot hatten
wir? 1978 bei der WM in Argentinien.
Weltmeister Argentinien mit Mario Kempes,
Leopoldo Luque. Aber das war doch diese Diktatur-WM,
Leopoldo Luque war der mit der Pornohose.
Exakt, der mit der ganz kurzen, genau. Das war ein Gürtel eigentlich.
Welcher Niederländer schießt in der letzten Minute der regulären Spiel beim Stand von 1-1 an den linken Torpfosten?
Rob Rensenbrink?
Boah, das ist stark. Auf der Bank der Holländer wer?
Neeskens.
Ernst Happel. Neeskens hat noch gespielt. Der Wordmaster. Aber Ernst Happel hat gesagt, selbst wenn er drin gewesen wäre, die hätten so lange nachspielen lassen, bis wir noch einen Ausgleich kassiert hätten. Nee, und da gibt es ein Vorrundenspiel und da mussten die Franzosen in Trikots des örtlichen Zweitligisten spielen, weil die Trikotfarben zwischen Franzosen und Italienern sich zu sehr geglichen hätten.
Achso, den Namen hast du nicht drauf. Ich dachte, das wäre jetzt.
Guck doch mal nach, vielleicht kriegst du das.
Dafür bin ich ja da. Aber Rob Rensenbrink, das war jetzt wirklich aus der Pistole geschossen.
Richtig gut.
Sehr gut.
Cruyff hat ja nicht gespielt damals, ne? Im Tor, Youngblood, der hat ja 2 Finals mit den Holländern verloren. Dann die großen Krol, Van der Kerkhoff-Brüder, Neeskens, Rensenbrink.
War das auch Van Hanegem?
Van Hanegem hat 74 gespielt.
CA Kimberley.
Ist das der Verein?
Ja,
Kimberley.
Ist ja überragend, sowas gefällt mir total.
Also, dass du also deswegen das auch wieder raushaust.
Ja, also Sir.
Wie alt war ich? 78 bei der
WM? Da warst du noch
30.
War ich 13.
30. 13.
Sag mal, Timo, was ist denn heute mit dir los?
Weiß ich auch nicht.
Sollen wir uns mal langsam der deutschen Fußballnationalmannschaft nähern? Ja,
machen wir das doch mal, ne?
Du warst gestern in Dortmund. Mhm. Hast, wie ich gehört habe, ich habe es nicht mehr gesehen, ich war dann platt. Aber ich habe gehört, sensationelle Interviews geführt.
Ich würde sagen, gute.
Ja, das ist heutzutage eben in der Berichterstattung. Du, wenn du heute Podcasts Polit-Podcast hörst, das ist dann immer der Großartige, der Herausragende und ein fantastisches Buch geschrieben. Wenn ich hier ein Fußball-Lexikon sitzen habe, dann kann ich an dieser Stelle sagen, du musst, ohne dass ich irgendwas gesehen und gehört habe, herausragende Interviews geführt haben. Gibt es da irgendwas Besonderes, was sich hier noch zu diskutieren lohnt bei den Interviews, bevor wir über das Spiel sprechen? Irgendwas ganz Besonderes an Aussagen, was du, weißt du, du bist ja einer, du kitzelst ja raus.
Ja, genau. Was ich ganz nett fand, war das Gespräch mit Rudi. Weil er hat ja jetzt schon, da haben ja auch die Kollegen von der ARD vorgearbeitet, die ja gesagt haben, wie wäre es denn mit Verlängerung, Schaboffensive des DFB, ne? Und er war dann gestern bei mir und ich habe gesagt, wenn man sowas jetzt sieht und dann auch wieder so ein Turnier.
Hat er zugesagt, er macht weiter.
Ja, und er hat dann so zwischen den Zeilen, er hat nicht direkt Ja gesagt, aber hat gesagt, ja, spricht schon auch viel dafür. Und dann hat Lothar das nochmal abgenommen und so im Studio. Ich finde auch, dass Rudi Völler tatsächlich so auch der Nationalmannschaft einfach gut tut. Das ist noch so einer aus der großen alten Zeit und trotzdem hat man das Gefühl, er fühlt sich mit den jungen Leuten sehr wohl. Gestern für mich erste Halbzeit, die beste seit dem Halbfinale in Brasilien.
Ja gut, da haben sie 5-0 gegen Brasilien zur Pause geführt. Das war...
Aber gestern, also wenn du da gesessen hast gestern und hast diese Intensität, das Tempo, die Energie mitbekommen, da hast du gedacht, also wir haben fast die Italiener leid getan im ersten Durchgang, weil die wussten gar nicht, was sie machen sollten. Und zweite Hälfte muss man dann auch die Italiener mal loben, wie sie zurückgekommen sind nach so einem Spiel. Und wenn der Elfmeter nicht zurückgenommen wird.
Der erste.
Genau. Dann glaube ich sogar, dass es noch richtig eng werden kann.
Ja, aber der muss ja zurückgenommen werden. Also das ist ja.
Ja, glaube ich auch.
Also ich würde sagen, aus dem ersten Blickwinkel ist es kein Elfmeter. Wenn du ihn aber pfeifst, finde ich, kannst du ihn eigentlich nicht zurücknehmen, weil es eine ganz leichte Berührung gibt. Und es ist dann für mich keine krasse Fehlentscheidung.
Ah, komm, lass uns mit den Diskussionen aufhören. Nee. Das will ich nicht mehr. Diese erste Halbzeit, ich habe tatsächlich zu Hause, also ich hatte nicht das Glück, im Stadion zu sein, aber ich habe zu Hause auf der Couch gesessen, habe mir das angeschaut und habe zu Lisa, das ist meine Frau, kriegst nachher übrigens Rinderfilet.
Morgen, ich bin eingeladen, Kasa Buschmann, gut.
Da reden wir hoffentlich später noch drüber.
Das machen wir später. Ich habe da gesessen und habe zu Lisa gesagt, ich sag, man hat das Gefühl, und das ist wieder im Grunde ja so eine Plattitüde, das ist eine echte Mannschaft. Und die haben richtig Bock auf Fußball. Siehst du das genauso? Also wirklich so ein, als wenn da irgendwie so ein Spirit unterwegs wäre, den wir in den vergangenen 3, 4, 5 Jahren in der Form so krass nicht erlebt haben.
Also das Gute ist, du hast eine relative Breite und das macht Nagelsmann sehr gut. Der reagiert auf aktuelle Form. Amtrich, der spielt nicht in Leverkusen, also spielt er im Moment auch nicht in der Nationalmannschaft. Das heißt,
stimmt aber nicht für alle Fälle.
Stimmt nicht für alle Fälle. Undav ist zum Beispiel eingeladen, obwohl das auch...
Sané ist nicht in Form.
Genau, aber im Großen und Ganzen hat er den Kader verbreitert. Wir können gleich über einzelne Positionen noch spielen. Das heißt, jeder fährt eigentlich gerne hin und versucht zu spielen. Und gestern, du merkst auch bei Kimmich zum Beispiel, ich finde, seit er auf rechts ist, hat er seinen Frieden gefunden. Der will jetzt auch irgendwann mal was gewinnen.
Der war an allen 5 Toren in den beiden Spielen beteiligt.
Überragend. Kleindienst ist ein Anläufer vor dem Herrn. Wisst ihr noch, vor 4, 5 Jahren, wenn du ein Nationalmannschaftsaufgebot hattest, dann wurden die Stürmer schon mit den Mittelfeldspielern... zusammengelegt, weil wir hatten gar keinen. Jetzt hast du Kleindienst, Burkhardt, Füllkrug, Undav, also du hast endlich wieder Stürmer. Das Anlaufen war Wahnsinn, die konnten gar nicht atmen und sie haben so hoch verteidigt, weil sie wussten hinten 1 gegen 1, das laufen wir auch schon so ab. Also das war echt imponierend.
Aber ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass er nicht Selke und Glatzel noch genannt hat.
Na gut, also Selke kannst du schon noch mitnehmen, muss man sagen.
Aber ich finde, das liegt auch zum Großteil an Julian Nagelsmann, weil der wirklich glaubhaft vermittelt, dass er dieses Spiel gewinnen will. Und wie oft haben wir nach so einem 2-1-Hinspielsieg oder sowas gesagt, ja okay, müssen wir, schwierige Ausgangslage, müssen wir gucken, dass wir da irgendwie durchkommen. Und der sagt, scheißegal, wir gewinnen das Spiel, wir wollen das gewinnen. Und das siehst du der Mannschaft auch an.
Übrigens, blöd, dass wir es nicht gewonnen haben. Wir werden jetzt bei der WM-Auslosung hinter den Italienern sein, weil wir sie nicht mehr überholen können. Das heißt, dir kann Mexiko zum Beispiel drohen in der Vorrunde, in Mexiko gegen Mexiko.
Und Neukaledonien.
Nein,
die sind noch nicht qualifiziert.
Aber du kannst dann als Zweiter natürlich, wenn das theoretisch wäre, auch gegen einen starken Ersten kommen. Das wäre schon gestern bei dem Vorsprung gut gewesen. Bei Nagelsmann muss ich mal ganz groß loben, Management ist klasse, wie er auf Sachen eingehen kann.
Und das war im Hinspiel vor allem.
Im Hinspiel, genau. Aber man darf trotzdem sagen, er bereitet sich ja auf so ein Spiel auch lange vor. Dass er überhaupt so vielleicht daneben liegt wie in der ersten Hälfte in Mailand, darf man dann vielleicht auch dem noch ein bisschen zurechnen, dass er schon auch ein Trainer ist, glaube ich, der gerne etwas Besonderes macht.
Ja, aber ich bin tatsächlich überrascht, weil ich glaube, dass er eigentlich von seiner Selbsteinschätzung, von seiner Art, mit Fußball umzugehen, immer noch Vereinstrainer ist, ein Vereinstrainer, also auch eher dem Vereinstrainer entspricht. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass er als Bundestrainer, als Nationaltrainer, im Moment empfinde ich das so, das ist wie füreinander gemacht, die deutsche Fußballnationalmannschaft und Julian Nagelsmann, muss ich wirklich sagen. Also ich finde das ideal und dass er mal in irgendeiner Form, bei einer Taktik, bei einer Aufstellung, was auch immer, dass er vielleicht auch mal überrascht wird, dass ihm das passiert, dass er mal daneben liegt, das finde ich, ist menschlich und das kann immer mal passieren. Also Spalletti wird sich gestern auch gefragt haben, was war das jetzt hier in den ersten 45 Minuten? Wie heißt dieser Orkan, der über uns weggeweht ist? Und wups, zweite Halbzeit, spielen sie es besser, spielen sie es anders? Da hatte ich mir noch eine Frage vor meinem geistigen Auge aufgeschrieben, Thomas. Inwiefern hatte das auch mit den Wechseln zu tun, die meiner Meinung nach völlig legitim sind, dass du Goretzka rausnimmst, wo von vornherein klar war, dass er wohl, so habe ich jetzt in der PK gehört, dass er eh nur 60 Minuten gehen sollte. Stiller war gelb vorbelastet, wo du sagst, naja, als defensiver Mittelfeldspieler, da ist die Gefahr schon groß, wenn er mal einen Angriff stoppen muss, dass er gelb-rot sieht. Aber inwieweit waren die Wechsel in deinen Augen, weil du vor Ort warst, mitverantwortlich?
Also nachher habe ich mich auch ein bisschen gewundert, dass die beiden zum Beispiel rausgingen, weil da hattest du ja schon, da stand es 3-2, glaube ich, noch. Und da war der Faden ja schon vollkommen gerissen. Strömungsabriss hat, glaube ich, Marco gestern gesagt. Ich fand, das war ein gutes Bild. Es fing an, du kamst aus der Pause raus. Du hast schon gemerkt, die Italiener haben gedacht, okay, also das, ey, ich meine, dieses 2-0 ist ja so absurd, weil früher hast du ja gesagt,
da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen,
ja, stimmt. Ja, es gibt das Meißner Porzellan, es gibt Leipziger allerlei, es gibt Leder, Waren irgendwo, die Italiener sind gut angezogen und es ist ein Qualitätsprodukt, wie Italiener verteidigen.
Catenaccio.
Ja, und das Tor ist ja grotesk, das hast du ja wirklich auf dem Niveau noch nie gesehen, dass so ein Tor fällt und da hast du schon gemerkt, also da war maximal, es soll auch richtig laut geworden sein in der Kabine, haben mir Kollegen gesagt, die da vorm Kabinengang waren. Das war das eine. Aber das zweite ist, du denkst wahrscheinlich 3-0, bis im Kopf schon nächste Woche, wir haben da so gespielt. Und wenn ich diesen Pass von Sané sehe auf Kimmich vor dem 3-1, dann muss ich sagen, das war diese Körpersprache, die mir einfach nicht gefällt. Und wenn dann die Italiener ein erstes Tor machen und merken dann, da geht vielleicht was, das kriegst du dann irgendwann nicht mehr so schnell gedreht.
Ich fand das nur ganz spannend, weil von Marco und Lothar gestern auch thematisiert. Ich glaube übrigens auch ein durchaus, Achtung, valider Punkt.
Wie wird das
geschrieben? Das Tempo der mit Deutschen. V. Valide mit. das Tempo der deutschen Nationalmannschaft, das geht ja mit dem Anlaufen los. Du hast Kleindienst schon angesprochen. Dann sehr schnelle Balleroberungen und sofort wieder umschalten. Und das haben beide angesprochen. Das war offensichtlich für die Italiener, die ja alle. Fast alle, glaube ich, in der italienischen Serie A spielen.
Außer der Linksverteidiger, der spielt bei den Spurs. Der hat mir übrigens ganz gut gefallen, der Junge.
Rugi. Ja, guter Mann.
Aber es war tatsächlich so, dass es wirklich so wirkte, als sei das Tempo für sie, zumindest in dieser ersten Halbzeit, deutlich zu hoch gewesen. Das war für mich herausragend. Das war absolut überragend, was sie da gespielt haben. Die zweite Halbzeit. Da wollte ich ihn noch auf ansprechen. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt erzählt mit dem Tempo. Wollte ich einfach zeigen, dass ich auch was weiß?
Ja, aber es stimmt
wahrscheinlich.
Ja.
Können wir rausschneiden.
Schneid raus. Cut. Zweite Halbzeit, da habe ich jetzt heute von einigen gehört. Und ich glaube, Nagelsmann hat es wohl auch gesagt. Vielleicht ganz gut, wenn so ein Schlendrian reinkommt, dass es dann am Ende wirklich nur ein Unentschieden ist, dass du weißt, es ist alles kein Selbstläufer, als wenn du mit einer schwächeren zweiten Halbzeit und noch irgendeinem Konter das Ding vielleicht 4-0 gewinnst. Was sagst du dazu?
Also erstens mal zu den Italienern. Vor 2 Jahren hätte ich das nicht unterschrieben, weil da waren sie in allen 3 Europapokalfinals.
Ja, aber das ist ein bisschen anders geworden, ne?
Genau, und jetzt haben sie, glaube ich, wieder so ein bisschen die Serie A, glaube ich, vom Tempo. Stimmt das, was du gerade gesagt hast? Mit dem Schlendrian. Ich glaube, wir müssen mal festhalten, dass die Italiener im Moment für mich nicht die überragenden Einzelspieler hatten, wie ich früher eine italienische Nationalmannschaft. Du hattest mit Buffon einen überragenden Torwart. Hinten konntest du eh sagen, Chiellini, ne? Basali.
Ja.
Da passiert nichts. Dann hattest du meistens einen überragenden Mittelfeldspieler wie Pirlo. Vorne noch ein super Stürmer. Und da hast du schon gedacht, als Gegner auch. Dieser italienischen Mannschaft, die gestern Charakter gezeigt hat, glaube ich, fehlt mit Ausnahme Tonali so das absolut Besondere. Deshalb würde ich die jetzt so als 1B-Kategorie im Weltfußball einschätzen. Aber die Deutschen hatten das Selbstbewusstsein, jeden Zweikampf anzulaufen. Die wussten ja gar nicht, wo sie den Ball hinspielen sollten. Ne? Das war das mit dem
also Tempo. Also hat Deutschland jetzt nachgelassen oder hat Italien einfach...
Ich glaube, du hältst in der zweiten Hälfte das Tempo nicht mehr so hoch. Und dann hast du gemerkt, dass wir auch noch nicht so weit sind, dass wir dann jeden anderen aus den Schuhen rausspielen. Und ich finde, wir hatten gestern vor allen Dingen auf der linken Seite zum Beispiel, oder Sané hat ja auch mal gewechselt, wir hatten auch ein, zwei Positionen, die ich gestern nicht herausragend fand. Und dann kam auch ein bisschen noch der Schlendrian dazu.
Welche
genau.
Position?
Genau.
Wenn du es so ansprichst?
Also bei Sané, da guckst du immer auf den Aufstellungsbogen. Und Sané war früher, als ich den auf Schalke gesehen habe und bei Manchester City bis zu seiner Verletzung, habe ich immer gedacht, ist Wahnsinn, was der für Fähigkeiten hat. Bei den Bayern siehst du es ab und zu mal. In der Nationalmannschaft denkst du immer auf den Bogen. Sané, naja, vielleicht platzt dir heute der Knoten, aber er platzt einfach nicht. Und dann kommt dazu, was alles, also er wird ja manchmal dafür gefeuert, wenn er mal nach hinten läuft, aber da kommt dann dieser Rückpass wieder, die Körpersprache, und das passt dann irgendwann nicht. Das wäre die erste Position. Und mit unserer Linksverteidigerposition, da gehe ich auch nicht ganz d'accord.
Aber wen, also es ist ja ganz spannend, Personalie, die ich auch noch ansprechen wollte, die ist übrigens spielt in Italien, Robin Gosens. Du hast Raum, der wackelt, muss man ganz klar sagen. Jetzt hast du einen Schlotterbeck, den du hinten auf der Position,
aber ist aber kein Links. Mittelstädt war
so,
ja
Mittelstädt, so genau, Mittelstädt, ja. Wäre ich noch zugekommen. Mhm. Das sind alles, Stand jetzt, keine herausragenden Linksverteidiger.
Günther.
Nee, ich bleib bei Robin Gosens. Ist der zu Unrecht nicht dabei gewesen? Hinterher ist man übrigens immer schlauer. Ne?
Also ich habe das Gefühl, dass Nagelsmann nicht so auf ihn steht, ja, weil er eigentlich sehr spektakulär gerade in Florenz spielt. Ja. Ne? Und ich finde, Raum hat, der schlägt gute Flanken, hat aber Defizite nach hinten. Bei Mittelstädt bin ich mir nie so sicher. Da habe ich immer das Gefühl, er geht ins Spiel und will jetzt allen zeigen, dass er alles nach vorne und nach hinten kann. Nach vorne ist es mir manchmal aber ein Stück weit dann zu wenig, fast ein bisschen zu bieder und nach hinten aber auch nicht so stark, dass ich sage, du kannst wie Hövedes den hinten hinstellen, der macht dir die Seite 2,14 dicht. Da fehlt mir so ein bisschen was auf der linken Seite. Ich würde eigentlich Gosens vom Offensivstand nehmen, wobei ich sagen muss, was Schlotterbeck gestern gespielt hat, war absolut Note 1.
Sahne. Da sagt ja Nagelsmann in erster Linie, dass er den irgendwie, ich glaube, für den Spielaufbau mit genau, da reinziehen will. Und da bin ich bei dir. Da habe ich auch gestern da gesessen und habe gesagt, wow, Schlotterbeck in der Rolle.
Aber die Italiener haben sich auch nicht darauf eingestellt. Also der hat ja 15 Mal den gleichen Ball gespielt, sehr guten Ball, aber die Italiener haben es überhaupt nicht verstanden. Ne?
Aber ich glaube, wenn du Schlotterbeck, Tah und Rüdiger hast als Dreierkette und super, hast dann Kimmich so ein bisschen vorgezogen und dann hast du einen da auf links, ob Mittelstädt, Gosens oder wie, dann kann das schon auch nach vorne richtig viel bringen und das wirkt für mich besser, Schlotterbeck in der Dreierkette auf links als in der Viererkette, weil das ist schon ein paar Mal schiefgegangen
als Linksverteidiger. Ja. Ne? Deshalb glaube ich, dass in der Systematik, in der Aufstellung, genau, hat mir das sehr gut gefallen. Bei Sané bin ich ganz bei dir. Mir tut der Kerl nur, das will man überhaupt nicht hören als Spieler, mir tut der wirklich leid, weil wir sind uns, glaube ich, alle einig, was der Kerl für ein Potenzial hat. Du hast schon angesprochen, dass er es auch gezeigt hat. Er hat es ja auch bei Bayern schon mal über Wochen gezeigt. Aber es kommt dann immer wieder dieser Abfall. Also es geht runter für ihn. Inwieweit leidet er auch? Man merkt das ja auch an den Reaktionen im Publikum. Ich bin mir sicher, das war gestern im Stadion wieder so. Nicht nur bei dem schlechten Pass auf Kimmich. Ist es auch diese Körpersprache? Weißt du, das war übrigens selbst bei Toni Kroos lange Zeit so, dass ihm so ein bisschen das Image des Phlegmatikers anhaftete, trotz herausragender Erfolge. Und bei Sané habe ich auch den Eindruck, neben der Tatsache, dass er einfach nicht in Form ist momentan, dass das so ein Hemmschuh ist, den er die ganze Zeit anhat, oder?
Ich glaube es auch. Es war gestern noch nicht mal so extrem, aber ich weiß, was du meinst. Irgendwie halten dann alle so ein bisschen die Luft an, wenn er den Ball bekommt und dann scheitert er. Ich glaube, bei Kroos war es noch ein bisschen anders, weil der hat ja nie einen Fehlpass gespielt.
Nee, aber es war zu langweilig.
Ganz genau, aber dann hast du wenigstens nicht direkt über eine Aktion so maulen können. Und bei Sané, wenn er einen Ball verliert und dann noch nicht mal nachgeht, da bist du hast auch gemerkt, wie Kimmich den zusammengefaltet hat nach dem Pass und da gab es noch einen zweiten, dann bist du irgendwie als Mitspieler sauer, weil du denkst wahrscheinlich, boah, was der Sané für Fähigkeiten hat. Das haben wir ja auch gesagt. Ja. Ich glaube, die Verletzung hat damals schon was mit ihm gemacht. Mhm. Du hast doch richtig gesagt, dass er in Bayern auch bei Bayern gute Dinge hatte. Die Frage ist, wenn du ihn jetzt immer bringst, aber er ist natürlich auch nicht der Einwechselspieler, den du bringst und sagst jetzt, weil normal denkst du, wenn du nach 70 Minuten auf Konter spielst, mit dem Tempo, aber wenn er da reinkam, war es auch nicht so. Mhm. Du hast fast ein bisschen recht. Er kann einem fast so ein bisschen leid tun, weil er das, was er unzweifelhaft als Potenzial hat, einfach nicht ausschöpft. Ne? Mhm.
Wir gehen schon so langsam auf die, na, obwohl, wir haben noch ein paar Minuten auf die Pause zu, dann lass uns mal kurz in die.
Genau, ich wollte mal ein bisschen die Glanzis dazu abholen.
Ja, Schlotterbeck hat es gestern super gemacht.
Ja, genau, viel Lob für die Glanzis. Luca Netz kam noch mal auf.
Ulrich spielt doch da jetzt die ganze Zeit.
Ja, genau.
Buschmann,
ja?
Wagner der Woche, hoffentlich Franzi Preuß, da kommen wir später zu. Sie hätte es total verdient. Also wir haben auch Sport, generell sportinteressierte Glanzis, sind nicht alles
der
nur...
Der Glanzi der Woche ist Pebbles.
Nathaniel Brown,
aber ich
auch nicht so schlecht.
Aber ich würde gerne noch...
Frankfurt. Ja, bitte.
Ich würde gerne noch ein Thema ansprechen. Rolle von Leon Goretzka. Nagelsmann hat ja gestern gesagt, also dass der jetzt Stammspieler direkt für die WM ist, das ist ihm noch zu früh. Aber vor allen Dingen, wie sich Julian Nagelsmann und auch Karl-Heinz Rummenigge... Er hat ja schon mal das Grundgesetz zitiert, wie die sich zur Causa Goretzka geäußert haben.
Da würde ich schon differenzieren zwischen Julian Nagelsmann und Karl-Heinz Rummenigge. Du meinst sicherlich die Aussage, wo Rummenigge nach der Causa Goretzka und dem Wiederaufstieg Leon Goretzkas sich geäußert hat und mehr oder weniger gesagt hat, vor der vorletzten Saison, dass von Bayern ja nie jemand gesagt hätte, dass Goretzka in Frage zu stellen ist, sondern dass es der frei übersetzt Sturköpfigkeit Thomas Tuchels zuzuordnen ist, der ja Goretzka nicht mehr wollte. Das fandst du nicht so gut, dass er das gesagt hat?
Also erstens mal, ich finde, dass die Kommunikation von Thomas Tuchel sehr verbesserungswürdig ist, wenn ich sehe, wie er über Gareth Southgate, zweimaliger Vize-Europameister, spricht. Ich finde aber, dass Thomas Tuchel ein guter Trainer ist, der mit den Bayern letztes Jahr 3 Minuten praktisch vor einem Finaleinzug in der Champions League stand. Und bei den Bayern scheint es ja eine neue Disziplin zu geben, schlag den Tuchel. Also alles, was schief läuft, ist immer noch Tuchel. Früher war es Van Gaal, jetzt ist es Tuchel. Tuchel wollte ihn nicht, das stimmt. Hast du irgendeinen gehört vor der letzten Saison, der gesagt hat, der Goretzka muss spielen? Max Eberl wollte ihn vor dieser Saison unbedingt loswerden, weil er auch viel Geld bindet. Da habe ich Herrn Rummenigge und Herrn Hoeneß auch nicht gehört. Und jetzt sind es wieder die Journalisten. Es ist so peinlich, mit welcher Präsigkeit sich dann Karl-Heinz Rummenigge hinstellt. Und dann sind es wieder alle anderen schuld, weil sie wussten ja alle, dass der Leon so überragend ist. Zur Wahrheit gehört übrigens auch Goretzka, bemerkenswertes Comeback. Wenn sich Palinja und Pavlovic nicht permanent verletzen oder krank sind, glaube ich, gibt's das in dieser Form gar nicht. Und deshalb ist jetzt Goretzka nicht plötzlich absolute Weltklasse und war vorher Mist. Das ist ein guter Spieler, wie hat Lothar gesagt. Vielleicht Real, Liverpool verstärkt er nicht unbedingt, aber auch Box-to-Box-Spieler, Inter, Atletico, würde der. Und er spielt ja bei einem Top-5-Verein und es ist imponierend, wie er zurückgekommen ist. Aber das von Karl-Heinz Rummenigge, dieses Bashing an den Journalisten, ich kann es einfach nicht mehr hören. Es ist peinlich.
Ja, das ist so ein Eindruck, der sich auch bei mir so ein bisschen manifestiert hat, dass ganz oft, wenn... für mein Gefühl, sie sich so ein bisschen ertappt fühlen, dass sie selbst auch falsch lagen. Gilt für Uli Hoeneß wie für Karl-Heinz Rummenigge. Dann muss schnell ein anderer Schuldiger gefunden werden. Genau. Im Zweifel, du hast es richtig gesagt, ist es an 1 Thomas Tuchel, an 2 Juan Bernat.
Genau.
Und an 3 ist es dann die Journalie. Und ich würde auch mal in den Raum stellen, wenn Leon Goretzka von den hohen Herren so gewertschätzt worden wäre, und so außerhalb jeden Zweifels gestanden hätte, beim FC Bayern München als Trainer komplett gegen Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß zu agieren, halte ich schlicht und ergreifend für unmöglich. Und allein deshalb bin ich in dem Fall vielleicht nicht ganz so drastisch wie du, aber auch an dem Punkt, wo ich sage, das ist... Nee, ich bin so drastisch. Das ist erbärmlich.
Ja, also peinlich und erbärmlich, das passt ja ungefähr.
Das passt einfach nicht... Und ich habe dann auch sofort an vor dieser Saison gedacht. Ja. Und da war es eben genauso, wie du sagst, da war er eigentlich weg. Wenn sie einen Abnehmer gefunden hätten und Goretzka am Ende dann auch gesagt hätte, okay, was übrigens ich ihm zu dem Zeitpunkt empfohlen hätte.
Ich auch, weil ich habe gedacht, der will doch noch eine WM spielen.
Dann wäre er weg gewesen.
Absolut. Und ich ziehe alle Hüte, wie er zurückgekommen ist. Das ist echt bemerkenswert. Und er hat sich ja auch gar nicht geäußert. Er hat ja früher sehr oft auch mal was gesagt, wo ich auch gedacht habe, aber das war richtig sauber von Goretzka. Und übrigens auch der von uns so gelobte Julian Nagelsmann. Der hat es ein bisschen anders gesagt. Aber Julian Nagelsmann war übrigens auch der, der Leon Goretzka ausgemustert hat mit der Begründung, jeder, der bei mir im Kader ist, muss auch die charakterliche Eignung für seine Rolle haben. Also übersetzt, Großes zurück. Der Goretzka setzt sich nicht auf die Bank, deshalb nehme ich den nicht mit. Dass du dann sagst, ja, wir müssen uns alle mal überdenken oder sowas. Ich kenne gar keinen Journalisten, der den Goretzka rausgeschrieben hat. Es war einfach so, er war weg. Er hatte keine Zeit oder keine Möglichkeit, sich zu empfehlen. Und deshalb haben wir jetzt auch alle nicht gesagt, Goretzka muss ins Mittelfeld der Nationalmannschaft. Aber ich finde, da machen sie es auch ein bisschen einfach.
Ja, auch da würde ich wieder versuchen, differenziert ranzugehen.
Okay, ist das so deine Aufgabe heute?
Ich habe ja die Wolf-Fuß-Position in dieser Sendung.
Ach so, okay.
Ich sitze ja auf seinem Stuhl. Ja? Keine Sorge, nicht beim Topspiel in Zukunft. Also an eins sollten wir auch hier in dieser Sendung nicht unterschlagen, was wir aber schon ein paar Mal gesagt haben, glaube ich, alle miteinander. Genau das, wie Leon Goretzka mit dieser wirklich schwierigen Situation umgegangen ist. Und da ist es übrigens scheißegal, ob er zig Millionen verdient. Der ist wirklich einer, der will Fußball spielen und der will erfolgreich Fußball spielen und der hängt sich rein. Und wie er mit der Situation umgegangen ist, über zwei Jahre im Grunde, beziehungsweise unter Tuchel hat er ja, ich weiß nicht, 42 Spiele oder so, hat ja sehr viel gespielt.
Am Anfang ja.
Also, aber wie er das gemacht hat, davor ziehe ich den Hut. Und ich finde auch, momentan ist er in einer herausragenden Verfassung. Ganz klar. Ob jetzt für Top-5-Vereine in Europa oder Top-7-Vereine, ist mir wurscht.
Er spielt ja bei einem Top-5-Verein sogar, ja.
Und er ist tatsächlich in der derzeitigen Form vollkommen zu Recht Stammspieler in einer immer besser werdenden deutschen Fußballnationalmannschaft. Und bei der Nagelsmann-Geschichte, ja, das finde ich auch. Das hat schon so ein bisschen ein Geschmäckle. Aber da appelliere ich wiederum daran, dass ich sage, es gab eben vor dieser Heim-EM die Geschichte, sie wollten, und natürlich, ich glaube, da sind wir uns eigentlich vollkommen zu Recht, und zum Jubel aller deutschen Fußballfans Toni Kroos zurückhaben. In dem Moment war klar, dass Toni gesetzt ist. Dass man dann irgendjemanden, opfern ist immer so ein blöder Ausdruck, aber dass man dann auf jemanden vielleicht nicht mehr so setzt, der vorher eine größere Rolle gespielt hat, finde ich nachvollziehbar. In der Krassheit, dass er dann abgemeldet war, und diese charakterliche, das, ne, ich weiß aber nicht, ob du das interpretierst, ob das mehr Leute interpretieren, ob da ein Körnchen Wahrheit wirklich dran ist. Denn wenn du sagst, als nicht mehr Stammspieler passt er dann vielleicht nicht in unser Kollektiv für ein großes Turnier, das könnte suggerieren, der macht Stunk. Aber ist Leon Goretzka, ich kann das nicht beurteilen, ist Goretzka der Typ, angesichts dessen, wie er sich bei Bayern verhalten hat? Ist er der Typ?
Naja, Nagelsmann hat es jetzt ja genau so gesagt, in dieser Woche auch. Ne? Also, dass Goretzka eine für die erste Reihe ist und für die zweite Reihe ist nicht so sein Ding.
Genau, deshalb glaube ich, kann man das, es ist, was du sagst, ist nachdenkenswert, aber er war ja in der Nationalmannschaft und bei Bayern komplett abgemeldet, was natürlich auch nicht seinem Leistungsvermögen widerspricht. Mhm. Jetzt kommt er zurück, er hat diese Rolle angenommen. Damals war er ja vor Großrückkehr, war er eigentlich einer der Führungskräfte der Nationalmannschaft. Ja. So, und das hat ihm Nagelsmann ganz offensichtlich nicht zugetraut, was auch gar nicht so schlimm ist, weil es gibt Spieler für die erste Reihe und dann plötzlich, du sollst dich auf die Bank setzen. So, Kahn hat damals das gemacht. Vielleicht hätte Nagelsmann mit ihm darüber sprechen müssen. Vielleicht haben sie es auch, das wissen wir ja nicht. Ja. Aber wenn du das so hinstellst, du brauchst auch eine charakterliche Neigung für deine... Robin Koch fährt mit, weil er sich nie beschwert als Verteidiger Nummer 5. Ne? Aber das hat doch sicherlich auch ein bisschen Geschmäckle gehabt, weil die Leute gedacht haben, genau was du sagst. Ja, ist der Goretzka zu fein, sich...
Aber soll ich dir was sagen? Dann ist das doch unterm Strich vielleicht wirklich eher ein Problem der Art der Kommunikation. Ja. Wie man es auch nach draußen vertreten hat. Und selbst wenn Nagelsmann so gedacht hat und jetzt ihn aber zurückholt, weil er sagt, jetzt gebe ich ihm wieder eine größere Rolle, dann ist das...
Das ist doch super. Genau. Aber auch Julian Nagelsmann hat ja schon diese Woche mal gesagt, naja, wir müssen alle mal darüber nachdenken, den haben alle abgeschrieben, auch die Medien. Und ich finde, er hat mit seiner Entscheidung ja auch befeuert, dass Goretzka gar keine Rolle mehr gespielt hat. Und dann finde ich es am Ende, bei allem Lob, Julian Nagelsmann hat die Nationalmannschaft wach geküsst, finde ich, darf er dann auch vielleicht am Ende mal sagen, jetzt meine Medienschelte, die war aber eigentlich nicht so gut, weil wir haben ja Goretzka nicht rausrotiert aus der Nationalmannschaft.
Dann ist es Zeit für ein kleines Päuschen, der Cliffhanger. Nee, ich mache keinen Cliffhanger, ich möchte was anderes loswerden, Timo. Kannst du ruhig so komisch gucken. Du hast vorhin kurz gesagt, der Rudi Völler als einer der alten Garde, toll, und das wäre schön, wenn der nochmal weitermacht. Du hast den Eindruck, das passt alles gut zusammen. Ist so ein bisschen was, wo mir das Herz aufgeht, nicht weil du das sagst, da geht mir immer das Herz auf, wenn du was sagst zum Thema Sport. Aber ich finde das so schön, ein vermeintlich alter, weißer Mann, der sich wie ein kleines Kind noch freuen kann und in seiner Aufgabe aufgeht. Und die jungen Wilden rund um Nagelsmann, Sandro Wagner und Co. arbeiten da sensationell zusammen. Da kann sich unsere Gesellschaft eine ganze Scheibe von abschneiden an dieser Stelle. Gleich Teil 2 der heutigen Glanzparade.
Die Schwarzwaldklinik.
Und dann die Musik.
Geil, die Schwarzwaldklinik. Da war alles neu in Ordnung.
Professor Brinkmann.
Geil. Udo mit dem Golf.
Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner! Das wird spitze!
Und patsch, zweite Halbzeit. Und es geht direkt weiter mit dem Wagner der Woche.
Ja, der Wagner der Woche, bitte Säulenchef, abfahren.
Der Wagner der Woche.
Das ist der Treffer in der Nachspielzeit für Panama in der Nations League im Verband der Nord- und Mittelamerikaner. Das ist Thierry Henry. Und der Torschütze Watermann läuft zu ihm hin und erzählt ihm so in dieser Traube, guck dir das mal an.
Wahnsinn.
Dass Henry sein Idol immer gewesen sei. Ach,
schöne Geschichte.
Und er hat den gesehen und wollte mit ihm zusammen jubeln.
Ach nee.
Panama ist übrigens der Angstgegner der USA. Die haben von den letzten 5 Spielen 4 gegen die gewonnen.
Ja, Wahnsinn.
Auch Jürgen Klinsmann hat schon, guck mal da, wie er da sitzt, ist ja überragend. Leider heute Nacht gegen Mexiko verloren, das Finale.
Ja.
Aber Panama ist im Kommen. Einer der Favoriten neben den Ticos aus Costa Rica, weil die 3 Qualifizierten haben ja die Tickets schon abgestaubt, sich für die WM zu qualifizieren. Tickets. Suriname steht auch noch ganz gut da. Suriname, die Besonderheit, spielt ja als südamerikanisches Land trotzdem in der Gruppe Mittel- und Nordamerika, ne?
Ja, das haben wir.
Mit Australien.
Gehört.
Nee, Australien spielt in Asien.
Ja, aber ist ja auch so eine Geschichte.
Hast du irgendeinen Job nächstes Jahr bei der Fußball-WM, weißt du das schon?
Dann gibt verschiedene Sender, die vielleicht darüber. Nein.
Und du arbeitest ja für alle.
Ich kann es dir nicht sagen. Aber ja, ich weiß ja nicht, wie lange man das so noch so macht, aber das wäre, glaube ich, nochmal.
Naja, nächstes Jahr wirst du schon noch am Start sein.
Aber es könnte ja zum Beispiel, ich habe mir überlegt, wo die Deutschen überhaupt ihr Quartier aufschlagen. Könnt mir vorstellen, zum Beispiel Mexiko, da gibt es ja seit 86 Querétaro-Hilfe. Mhm. Macht der DFB sehr sozial.
Naja, aber das wird ja davon abhängen, in welche Gruppe sie kommen.
Richtig. Ne? Aber es könnte natürlich sein. Also, es wird ja zum Beispiel, kannst du dir vorstellen, die Italiener gehen wahrscheinlich nicht wieder in die Nähe von New York.
Mhm.
Dann gibt es ja wahrscheinlich so im Süden die Mannschaften aus Spanien, aus Südamerika und so, das könnte man sich vorstellen, dass die auch an Mexiko denken. Wahrscheinlich gehen die Engländer nach Kanada oder so. Das könnte ich mir sowas, könnte man sich vorstellen.
Und wenn du schon über die Engländer sprichst,
ja,
dann sind wir bei Thomas Tuchel.
Boah, war das eine Übergang.
Ja, nicht so.
Ja, da hast du den Ball aber auch, hat er auf die Linie gelegt, ne?
Also das ist so richtig erste Ebene, ne?
Ja,
muss man an der Stelle auch sagen.
Also wirklich, also hast du da dran gedacht oder hast du einfach wieder erzählt?
Einfach erzählt.
Sehr gut. Aber dann, weißt du, und das ist, weil du intuitiv arbeitest, und das schätze ich auch so an dir, wenn du Interviews führst.
Mhm.
Da wird nicht vorher 23 Mal aufgeschrieben, die Frage will ich dann stellen, sondern du reagierst auf das, was dir angeboten wird. Das finde ich sehr, sehr gut.
Dankeschön.
Also, Thomas Tuchel, 2-0 gegen Albanien.
Mhm.
Müssen wir gar nicht groß drüber reden, aber wir müssen drüber reden, dass er schon sich sehr kritisch, ich will das jetzt korrekt formulieren, über die Spielweise der englischen Fußballnationalmannschaft bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr in Deutschland geäußert hat. Das ist ja an sich erstmal, haben wir ja auch die ganze EM über, haben wir gesagt, was spielen die sich da für einen Rotz zusammen? Das ist schon was anderes, wenn wir das machen oder ob er das macht, ne? Als neuer englischer Nationaltrainer.
Also ich bin noch am Rätseln, ob es nur undiplomatisch war oder ob es in dem Fall für den hochintelligenten Menschen Thomas Tuchel einfach dumm war.
Oder gedankenlos.
Genau. Aber du bereitest dich auf so eine Pressekonferenz vor. Und ich stelle mir einfach den Gedanken, die Engländer haben seit 66 nichts gewonnen. Mit Legionen von überragenden Spielern hat nichts funktioniert, weil sie auch ausgelaugt am Ende einer langen Saison. Da kommt Gareth Southgate, der kommt ins Halbfinale einer WM und wird zweimal Vize-Europameister. Das steht erstmal für sich. Ein übrigens tadelloser Sportsmann, der, finde ich, England so auch gut repräsentiert hat. Dass wir bei der EM alle gesagt haben, was machen die nach vorne? Die wirken ja völlig am Ende mit ihren Kräften. Das ist was anderes. Wenn du sagst, ich habe großen Respekt vor meinem Vorgänger. Was hat der für Ergebnisse eingefahren? Jetzt wollen wir die letzte Krone noch machen, ein Finale dann gewinnen. Und mein Ansatz ist vielleicht ein bisschen offensiver, ein bisschen kreativer, aber so hat jeder sein eigenes Ding. Dann hätte ich gesagt, genauso kannst du es sagen. Was soll das? Es ist total respektlos, gegen Southgate so nachzutreten. Du bringst die englische Öffentlichkeit, denn da ist Southgate trotz allem immer noch beliebt.
Was waren die Hauptpunkte, die dich stören an den Aussagen von Tuchel?
Ja, weil es überhaupt keine Wertschätzung für den Vorgänger ist und weil es so einfach so eine Totalvernichtung ist. Die hatten kein Tempo, die hatten keine Idee. Also
haben nicht gespielt, um zu gewinnen, sondern um nicht zu verlieren.
Genau, genau. Was soll das? Er setzt ja auch damit die Latte für sich ja selbst noch höher. Also er muss ja eh eigentlich Weltmeister werden, damit alle sagen, das hat sich gelohnt, weil Vize können wir auch mit Southgate werden.
Mhm.
Und dann kackt er den noch so an. Jetzt muss er ja nicht nur Weltmeister werden, sondern muss auch noch die WM auseinanderspielen. Also ich verstehe es einfach nicht.
Mhm. Nicht gut. Nicht schlau einfach.
Nein.
Ja, also, und wenn ich hier so mal eben reinwerfe, gedankenlos, das ist eigentlich nicht Thomas Tuchel.
Nein.
Ich unterstelle da eher immer, der überlegt sich schon, was er da von sich gibt und in welche Richtung er gehen will. Und von daher glaube ich auch, dass er sich da keinen Gefallen mitgetan hat, wird man wahrscheinlich schon beim ersten Misserfolg.
Und ich finde vor allen Dingen, wenn er als Bayern-Trainer oder Dortmund-Trainer oder in Chelsea, wenn er da mal gefragt wird nach seinen eigenen Spielern, dann kannst du ja auch erstmal kannst du sagen, ich bin überhaupt nicht zufrieden, wie wir spielen, so, das kannst du ja alles machen. Aber du machst deine erste Pressekonferenz und beerdigst erstmal deinen Vorgänger, der dazu auch noch geliefert hat, ergebnistechnisch. Das geht mir überhaupt nicht in den Kopf. Mhm. Zumal es die Diskussion ja eh auf der Insel gibt, brauchen wir einen deutschen Nationaltrainer.
Ja.
Also Schamoffensive war das jetzt nicht gerade.
Nee, wird sehr interessant sein, das weiter zu verfolgen im Rahmen der Qualifikationsspiele. Aber wo siehst du die Engländer? Wir haben schon über Italien gesprochen. Dann hat man immer auf der Favoritenliste, wenn wir jetzt mal nach Europa gucken, die Franzosen, man hat die Spanier, Portugal, vom Potenzial, übrigens jetzt Halbfinalgegner in der Nations League der Deutschen am 4. Juni, ne, ist
es, glaube ich. Was für ein geiles Turnier.
In München, Spanien, Frankreich, Deutschland, Portugal.
Ja. Ich habe die Nations League hier immer schon verteidigt übrigens.
Ja, ich war ein großer Gegner am Anfang und ich habe auch zwischendurch immer mal gesagt, ja, die Nations League geht an mir vorbei. Und daran siehst du übrigens mal, wie wichtig eine erfrischende Spielweise, eine Identifikation der Fans mit einer Mannschaft ist und eine erfolgreiche Spielweise. Wenn Deutschland einen geilen Fußball spielt, dann ist auch plötzlich die Nations League geil.
Und für mich. Du spielst ja übrigens auch, du hast keinen Termin mehr durch die Nations League. Mhm. Die Gruppen werden ja sogar noch kleiner. Wir haben jetzt eine Vierergruppe mit der Slowakei, mit Nordirland und Luxemburg.
Oder was? Und Nordirland oder was?
Ja, Nordirland und Luxemburg, genau. Und,
ist machbar.
Ist definitiv machbar, aber ich sehe doch lieber so ein Spiel gegen Portugal oder gegen Italien, als irgendwo sich bei allem Respekt vor denen in Estland zum dritten Mal zu einem 2-0 zu quälen. Ne?
Gehören die Engländer ins erste Regal?
Von den Spielern, die sie haben, auf jeden Fall. Ich meine, guck dir mal an, Bellingham, Kane. Was haben wir eigentlich immer gesagt? Was fehlt denen eigentlich noch? Sie schießen Tore. Hinten, Maguire, glaube ich, ist jetzt Auslaufmodell, wobei der bei den großen Turnieren ja immer geliefert hat. Viele sagen, ist Pickford ein internationaler Keeper? Ich finde schon, dass er bei den Turnieren auch gespielt hat. Ich finde, vom Spielermaterial gibt es keine Nation, wo ich sage, da müssen sich die Engländer hinten ranstellen. Da sind ja Spieler wie Foden, der noch nicht mal gesetzt ist, Grealish, der gar keine Rolle spielt. Überleg dir mal was. Ja. Ne, in Stones, also, was sagst du denn?
Also ich bin echt noch unter dem Eindruck der Europameisterschaft im letzten Jahr. Das fand ich grauenhaft. Aber ich bin natürlich bei dir, wenn du allein auf die Namen der Spieler guckst. Tuchels Aufgabe wird exakt das sein, dass er da eine Mannschaft draus macht. Und zwar eine Mannschaft, so wie er sagt, die offensiv Fußball spielt. Ich unterstelle überhaupt nicht, dass das keine Mannschaft war bei der EM im letzten Jahr. Aber er muss eine Mannschaft draus machen, die offensiv Akzente setzt. Also den Druck hat er jetzt nach den Aussagen, die er getätigt hat. Das traue ich Ihnen zu, aber du weißt ja besser als ich, bei so einer Weltmeisterschaft, du musst immer die Südamerikaner, mindestens Brasilien und Argentinien mit auf der Liste haben.
Also da vor allen Dingen finde ich natürlich, also Brasilien sehe ich gar nicht so stark, trotz guter
Argentinien?
Argentinien, die gewinnen im Moment alles. Die gewinnen die Südamerikameisterschaft 21 in Brasilien, die gewinnen die WM, die gewinnen die Südamerikameisterschaft 23, die sind jetzt schon wieder nach vorne wegmarschieren, die haben die Finalissima gewonnen, der Europa geht in den Südamerikameister, die gewinnen einfach nur mit dieser. Und die Frage ist, Messi, glaube ich, wird nicht mehr die große Rolle spielen. Nein. Und ich würde Scaloni auch empfehlen, nach dieser WM dann aufzuhören. Aber die sind einfach das Siegen gewohnt. Genau wie die Spanier, die gestern brutal gefordert wurden gegen die Niederländer. Mhm. Aber sie gewinnen es einfach. Sie wissen, wie man Spiele gewinnt. Das ist für mich oberstes Regal. Und ich würde dann sagen, so ein Müh dahinter sind wir mit den Engländern.
Mhm. Franzosen.
Ja, aber die Franzosen spielen ja unter Deschamps eigentlich einen Fußball, der die Stärken dieser Mannschaft eigentlich gar nicht betont. Man kann ja sagen, die geniale Idee, damals Griezmann zurückzuziehen, der als Sechser ja überragend gespielt hat, Mbappé und immer auf Konter, ja. Aber es hat sich bei den letzten ein, zwei Turnieren so ein bisschen, also WM war noch, aber EM, so ein bisschen rausgelaufen. Und du nennst die Portugiesen, ist ja Wahnsinn, was die für eine Truppe eigentlich haben.
Das Potenzial, jetzt mal Cristiano Ronaldo völlig außen vor, wo man ja wirklich darüber diskutieren kann, tut das der Mannschaft wirklich noch gut? Aber wenn du den Trainer hörst, der sagt, pass auf, ich nehme den so lange, wie der laufen kann mit, weil der lebt einfach vor, wie man alles für den Sport und alles für die Mannschaft tut, muss man akzeptieren. Bei den Franzosen will ich nur sagen, ja, das ist unter Deschamps auch fast ein bisschen, ich hätte jetzt fast gesagt, ein bisschen wie bei Southgate bei den Engländern, aber das Potenzial, wenn wir über das Potenzial der Engländer sprechen und wir sprechen über das Potenzial der Franzosen, wenn auch da gilt doch, wenn die das zusammenkriegen, guck mal, was der Dembélé jetzt seit Jahresanfang für einen Fußball spielt. Ja. Ousmane Dembélé, wer ist das? Das ist nicht der letztes Jahr rumgelaufen ist. Nee. Dann hast du Mbappé. Also wenn das Bakola, wenn das funktioniert, defensiv sind sie eigentlich eh ganz gut. Ja. Ey, Thomas, das ist oberst.
Ich war schon recht stark, jetzt gegen Kroatien ein 0-2 aufzuholen.
Vom Spielermaterial dann, ne? Doch gar keine Frage. Ich habe nur gesagt, ich habe das Gefühl, dass dieser Stil von Deschamps sich ein bisschen abgenutzt hat. Die andere Frage ist ja immer, was machst du als Nationaltrainer? Nagelsmann hat es ja versucht nach dem Amtsantritt, war ja seine Idee, ich will meine 11 besten Fußballer alle auf dem Platz haben. Das war der Havertz Linksverteidiger gespielt gegen die Türkei. Da hat er dann irgendwann gesagt, das ist nicht gut, ich brauche auch Rollenspieler. Und das ist ja immer, du kannst wahrscheinlich als Franzose oder Engländer nicht deine 11 besten Spieler vermeintlich, sondern du musst auch Positionen, die eines ein bisschen schwächer besetzen.
Ja, und das macht ja Deschamps auch. Der ist der legt ja sehr, sehr viel, der hat ja seinen ganz eigenen Kopf und der wird sich übrigens auch von keinem erzählen lassen, du musst einen anderen Fußball spielen. Der ist von seinem Fußball überzeugt.
Warum soll er auch, ne?
Und deshalb bin ich dann jetzt nach viel Geschwafel doch bei dir. Wenn das natürlich so weiterläuft, dann können sie sich selbst im Weg stehen.
Naja, machen wir jetzt noch mit Michael Olise, der jetzt echt auch richtig on fire ist. Ich meine, wenn du Barcola und Dembélé ansprichst. Ja.
Also, richtig, auch kommt bei den Bayern richtig gut in Fahrt. Gegen Leverkusen richtig gut gespielt, jetzt in der Nationalmannschaft. Also Hut ab. Ich würde sagen, da haben wir die 5 Namen eigentlich genannt, ne? Spanien, Argentinien, Deutschland, Frankreich, England.
Kaledonien.
Natürlich kannst du jetzt auch sagen, wenn du die Einzelspieler von Brasilien siehst, auch eine WM, dann, wenn die jetzt vielleicht auch in Mexiko oder in Amerika wird es dann auch heiß sein und sowas, dann darfst du die niemals unterm Radar haben. Aber ich finde, dass der Fußball, den die Seleção spielt, seit einiger Zeit einfach...
Mhm. Ja. Ja, ich habe sie trotzdem auch immer auf der Liste, aber das ist ein bisschen Fußballromantik, weil... Obwohl, das ist auch schon echt eine Weile her, dass sie so richtig geilen Fußball gespielt haben.
Finde ich auch, ja.
Muss man tatsächlich sagen, das ist lange her.
Das ist ja auch so bei Stuttgart, die ja im Moment auch nicht so einen richtig geilen Fußball spielen, aber da hat der Trainer natürlich verlängert.
Was ist das denn jetzt für eine
Ebene? Entschuldige, Timo, du weißt, ich liebe dich über alles und für mich bist du bist nicht nur ein herausragender Leiter der Sendung, du bist hier am Mischpult, hätte ich fast gesagt, am Regiepult.
Super überragend.
Du bist ein super schöner, cleverer Mann, du bist super, aber das war wirklich eine Überleitung aus der Hölle.
Nee, also die war ja deutlich besser als die mit euch mit dem England-Gedöns da.
Was? Ich habe gesagt, wo die Engländer ihr Quartier aufzählen, dann sind wir bei England. Ja, und ach so, ja, und
schönes
Fußball spielen ja auch die Stuttgarter.
Und weißt du, was das Schlimme ist? Und das ist wirklich, und das ist mir auch egal, wenn die Community jetzt wieder durchdreht. Das finde ich so schade. Der Junge hat so viel Potenzial. Und jetzt ist er einfach zu stur und zu starrsinnig, als dass er einsieht, dass das wirklich eine Überleitung aus der Hölle war.
Ja, aber Überleitungen aus der Hölle sind doch meine Paradedisziplin.
Wahnsinn, Timo, also, Timo.
Der Säulenchef.
Also redet jetzt über Stuttgart und
Hoeneß. Verlängert beim VfB. Da gingen ja die wildesten Meldungen, im Nachhinein müssen wir sagen Spekulationen und Gerüchte, durch die Gegend, dass er wohl eher nicht in Stuttgart verlängert. Guter Mann, gute Arbeit in Stuttgart, keine Frage. Und jetzt verlängerter. Hat dich das überrascht?
Ja und nein. Weil
2028, ne?
Und die Ausstiegsklausel ist raus. Das ist ja bestimmt aus Sicht des VfB, ne? Also ich habe mich ja letzte Woche sehr beliebt gemacht, wie ich gelesen habe, bei den VfB-Fans.
Weil du gesagt hast, du siehst die Rückrunde.
Ich sehe die als Enttäuschung und habe gesagt, ein Pokalsieg würde die Saison retten. Die sind übrigens in der Rückrundentabelle 15. Einen Punkt besser als Kiel. Haben knapp.
Wer hat dich da angekauft?
Ja, die VfB-Fans. Was ich da...
Aber ist ja klar.
Nee, weil ich auch gesagt habe, dass ich Leute aus dem direkten Umfeld der Mannschaft kenne, die auch gesagt haben, der eine oder andere ist nicht so diszipliniert im Moment. Da geht es um Gehälter, um dicke Autos, was übrigens auch normal ist bei erfolgreichen Fußballmannschaften, die das aus den Jahren vorher nicht kennen. Gyrassi ist weg, aber du hast trotzdem fast 100 Millionen ausgegeben. Ich finde, da darf man Europa schon als Ziel nennen. Hat niemand von der Champions League gesprochen. Zum Fall Sebastian Hoeneß, ich finde, dass er einen sehr guten Job macht. Ich habe den damals schon bei Bayern 2 gesehen. In der dritten Liga hat er einen technisch guten Fußball gespielt. Ich fand auch in Hoffenheim war das lange in Ordnung. Und beim VfB, das war ja letztes Jahr eine Saison wie im Traum. Die haben ja gefühlt mit Leverkusen einfach den schönsten Fußball gespielt.
Nicht nur gefühlt, die haben es getan.
Und ich glaube, es sind zwei Sachen. Du willst jetzt nochmal ein Signal setzen, weil die Punktabstände sind ja auch noch nicht so weit. Stuttgart hat, glaube ich, ein machbares Restprogramm. Mit dieser Personalie kannst du dann vielleicht wirklich auch sagen, wir starten jetzt nochmal nach Europa durch. Und das Zweite ist, du musst ja als Trainer dich auch immer fragen, wo sind denn meine Alternativen? Er wurde lange gehandelt als möglicher Ersatz für Alonso in Leverkusen. Ich glaube, spricht viel dafür, dass Alonso in Leverkusen bleibt. Und,
aber nicht, weil da jetzt, weil er angeblich ein neues Haus sucht oder so.
Nee, aber.
Aber bei, Dortmund und Leipzig waren ja auch immer Optionen, zumindest wird das immer.
Genau, aber bei Alonso war ja das Ding Bayern, Liverpool oder Real. Die scheinen im Moment alle relativ zu sein. Warum soll ein Slot-Kompanie?
Der geht 26 zu Real Madrid.
Könnte sehr gut sein. Wobei, ob du dir dann gefallen tust, wenn jetzt Ancelotti noch zweimal die Champions League gewinnt, kannst du nur verlieren.
Da halte ich aber übrigens gegen. Ich traue mich gegen Real Madrid zu wetten, was den Sieg in der Champions League betrifft.
Ich wette seit Jahren gegen die und verliere immer. Und Dortmund mit Hoeneß, da hätte ich eigentlich sogar gedacht, dass das könnte passen von der Art des Fußballspielens, weil die Art, wie Niko Kovac Fußball spielt, war eigentlich eher gedacht, die Saison zu retten. Ne? Aber Niko Kovac kann dir jetzt Offensivfußball das freilegen. Aber die haben im Moment, glaube ich, ganz andere Probleme. Und ich glaube, obwohl er da gearbeitet hat, dass die Station Leipzig in der Bundesliga für Hoeneß nicht so attraktiv ist. Warum soll der auch weggehen? Der VfB ist ein großer Verein mit einer großen Wucht und Fangemeinde. Da ist, glaube ich, auch einiges drin finanziell. Deshalb, glaube ich, ist das für ihn gut, jetzt auch als Trainer zu zeigen, ich kann übrigens auch 3-4 Jahre bei so einem Verein arbeiten. Das ist übrigens auch wichtig, wenn du gescoutet wirst von Spitzenclubs.
Ja, ich bin da ganz bei dir. Ich finde auch, dass er einen herausragenden Job macht. Ich lebe auch immer noch, vor allem in der vergangenen Saison, das war wirklich, das war so geil. Und wenn da nicht Leverkusen dieses Irrsinnsjahr gehabt hätte, dann hätte es sogar für den ganz großen Wurf reichen können. Hätte Fahrradkette. Ich finde es auch gut. Mich hat es dann tatsächlich überrascht, weil ich aber dem aufgesessen bin, was ich so gelesen und gehört habe. Ich glaube, auch unser Plätti hatte sogar im Doppelpass dem Wohlgemut mehr oder weniger gesagt, seien Sie mal sich nicht so sicher, dass der Hoeneß bei Ihnen bleibt. Da würde mich tatsächlich mal interessieren, ob der Wohlgemut da schon wusste, dass es richtig gut aussieht im Hinblick auf die Vertragsverlängerung. Aber das gehört natürlich zum wenn du mit Transfergeschichten arbeitest als Journalist, dann genau. Gehört Spekulieren dazu. Aber mich freut es auch und ich bin bei dir. Für mich ist das übrigens auch ein großes Qualitätsmerkmal, wie lange ein Trainer mit einer Mannschaft arbeitet. Interessant übrigens auch mit einer, was die Personalien betrifft, wirklich ausgewechselten Mannschaft, weil dann siehst du übrigens, wie kann er seinen Stil, seine Arbeit, Punkt 1, durchdrücken oder vielleicht auch im Fall der Fälle mal umstellen. Da ist der Beweis noch anzutreten, da bin ich ganz bei dir. Die Rückrunde, das wusste ich nicht, 15. der Rückrundentabelle bisher. Vielleicht gibt das nochmal den Schwung, dass sie jetzt nochmal.
Und Zweiter der Rückrunde ist ja der FC Augsburg.
Sag mal, was ist denn hier? Hättest du besser gesagt, es gibt ja Schwaben und Schwaben. Das wäre eine Überleitung gewesen.
Zum Bayerische Beispiel. Schwaben hätte ich dann sagen müssen.
Ja, genau.
Dich zu korrigieren.
Also, du wolltest jetzt einfach, Thomas wollte ja noch was zum VfB Stuttgart
sagen. Ja, aber wir haben noch nicht so viel Zeit.
Okay. Also,
du Augsburg?
Augsburg muss man jetzt auch mal sagen, ich habe immer...
Beste Abwehr Europas, las ich.
Das war für mich wirklich wie so ein Zahnarztbesuch. Okay, Augsburg, also muss man auch mal den Hut vorziehen, weil die jetzt ja auch, die haben zwar auch ein bisschen Kohle gehabt, aber nicht, dass da einer nur reinbuttert. Die haben ein Stadion, das sieht eigentlich aus wie der größte Baumarkt, wenn du da am Parkplatz drauf zufährst.
Was dich gerade wieder belebt.
Ja, weiß ich. Aber es ist schon auch ein Traditionsverein, auch spätestens seit Zeiten von Helmut Haller. Ja. Und ich finde, sie machen herausragende Arbeit, weil sie eigentlich nie ganz krass in Abstiegsnöten waren. Torup ist ein cooler Typ. Und eigentlich hast du so gedacht, boah, letztes Jahr haben sie die Saison austrudeln lassen. Nach dem 5-1 in Kiel war er fast schon auch auf der Abschlussrampe und die haben eine Defensive, die treffen vorne, das ist ja Wahnsinn und was die für Spieler eingekauft haben, musst du erstmal, wenn du auf die Aufstellung guckst, musst du erstmal selber für dich durchbuchstabieren, ne? Aber alle Hüte. Ich glaube, die haben echt eine gute Chance, zumindest so Richtung Conference League zu schielen.
Ja, generell sehr, sehr gutes Defensivverhalten der gesamten Mannschaft und hinten drin mit Namen übrigens auch einen drinstehen, auch schon im Umfeld der Nationalmannschaft jetzt.
Der letztes Jahr keine gute Saison hatte, das haben sie ja Labrovic gekauft.
Genau.
Ne?
Und hat jetzt dann Labrovic abgelöst und spielt das überragend. Ich tue mich immer schwer damit, jetzt schon die ganz großen Lobeslieder zu singen. Jetzt warten wir mal ab, aber bis hierhin bin ich genau bei dir. Ich hatte die auch, wie jede Saison, im erweiterten Kreis der Abstiegskandidaten.
Ganz genau.
Ja, Pustekuchen, da gehören sie gar nicht hin.
Und ich glaube, die sind wahrscheinlich so in der Etat-Tabelle, werden die irgendwas sein zwischen 12 und 14. Also da wird schon auch bezahlt. Ja. Aber wenn du siehst, Mainz, Freiburg, Augsburg, was die rausholen aus ihren Möglichkeiten. Und dann, das ist natürlich deshalb, weil Mannschaften wie Dortmund, wie Leipzig und eben aus meiner Sicht der VfB einfach unterperformen.
Ja. Ja. Du möchtest nicht so loben, aber es gibt dann ja doch Personen, die du auch herausstellen möchtest.
Ja, jetzt kommt dann der Buschmann der Woche. Ja, ja.
Der Burschmann, der Burschmann, der Burschmann der Woche.
Es läuft ja tatsächlich ein bisschen die Zeit davon, aber das musste ich machen. Ich hatte erst den zweifachen Torschützen für Neukaledonien im Halbfinale gegen Tahiti mir ausgesucht, aber nach dem Finale gestern im Massenstart Weltcup, im Biathlon-Weltcup der Frauen, es war ein Duell, Franziska Preuß, die es am Ende gemacht hat, gegen Lou Jean Monod aus Frankreich. Kurz vor der Zielgeraden strauchelt Jean Monod, die Französin, haut sich den eigenen Stock zwischen die beiden Ski, kommt zu Sturz, Franzi Preuß gewinnt das Rennen, Jean Monod wird Dritte, Preuß gewinnt den Gesamtweltcup. Und anstatt, was durchaus nachvollziehbar gewesen wäre, als sie über die Ziellinie kommt, alles rauszulassen an Freude, was es gibt, bleibt sie sehr ruhig und gemäßigt, wartet auf die Französin, die als Dritte ins Ziel kommt und tröstet sie. Und wenn man der Berichterstattung glauben darf, fragt sie sogar noch mal nach, hey, hatte ich da irgendwas mit deinem Sturz zu tun? Jean Monod antwortet und sagt, nein, alles fein, war mein eigener Bock. Das ist neben der unfassbar geilen Saison, die Franzi Preuß hatte. Dir muss ich es nicht erzählen, du bist ein Sportfachlexikon. Die hat so viel mit Krankheiten, Verletzungen zu tun gehabt in den vergangenen Jahren und liefert jetzt so eine Saison, hat auch einen Weltmeistertitel bei der WM geholt und gewinnt. Und das ist ja die Königsdisziplin, den Gesamtweltcup zu gewinnen, weil du über eine gesamte Saison da sein musst. Und du hast eine Kontrahentin, die überragend ist. Sie hat 8 Saisonsiege, glaube ich, Jean Monod. Finde ich ganz herausragend, sportlich über jeden Zweifel erhaben, aber als Mensch und Sportlerin, und da geht auch dir der Knopf auf, Gänsehaut, überragend.
Aber wir hätten noch beide nehmen können, weil das Lou dann direkt zu ihr sagt, ohne die Bilder gesehen zu haben, ne, du konntest nichts dafür, ich habe mir den Stock selber, das finde ich so viel Fairness. Das ist wirklich Wahnsinn.
Ich würde ja fast vorschlagen, da rennen wir aber gegen eine geschlossene Tür bei Timo Schmidtchen. Irgendwann machen wir beide mal eine Glanzparade.
Ohne Fußball.
Ja, eine Halbzeit Fußball. Hm? Und dann beleuchten wir mal die wundervolle, vielfältige Welt des Sports, des Hochleistungssports. Aber
Nee. Morgen macht ihr ja auch Sport, geht wandern. Und du sprachst gerade von einem Duell und von der Königsdisziplin des Biathlons. Das bringt mich natürlich zu El Clasico Holzspielo.
Ach so. Wer spielt denn überhaupt?
Wir spielen heute den TSV Seckmauern, weil die haben den Glanzparadentisch ersteigert.
Sie sind Tabellenführer in der
Zweck. Also TSV Seckmauern, überragender Verein von 1912. Die haben Sonntag ein Heimspiel gegen SG Bad König/Zell. Es geht um den Aufstieg in die Gruppenliga. Ich bin großer Fan vom TSV.
Und du bist der TSV. Ich bin der TSV. Übrigens habe ich von Buschi gerade eben eins gelernt. Der hat gesagt, die hatten Weltmeistertitel bei der Weltmeisterschaft gewonnen. Also das finde ich...
Ja.
Oh, hey. Führen 1-0.
Ja, bei der diesjährigen Weltmeisterschaft. Mann!
Das war das 1-0 durch Jason Fuchs. Oh, das ist mein Lieblingsspieler.
Das wollte ich auch nicht, dass er jetzt reingeht.
Nee.
Jason Fuchs spielt bei der Truppe, ne?
Ja, 17 Spiele, 4 Tore, 3 Vorlagen.
Ich will aus überhaupt kein Tor.
Jugend.
Aber du bist zu gut, Buschi. Du bist einfach zu gut bei solchen Sachen.
Müssen wir uns beeilen, Timo?
Ja, so ein bisschen habt ihr noch. 30
Jason
Sekunden.
Fuchs ist übrigens der weltbeste Name. Jason Fuchs.
Ich wünsche mir ein Trikot von denen, von Seckmauern.
Seckmauern gewinnt das Ding.
Guter Zweck, fantastisch, dass sie das gemacht haben. Liebe Grüße. Was da nämlich auch komisch ist, der Fußballplatz ist auf bayerischen Gefilden.
Ja.
Sie spielen im hessischen
Hessen.
Fußballverband.
Das ist in der Nähe von Aschaffenburg.
Also so wie
hat Aschaffenburg früher auch im Stadion am Schönbusch. Haben die in der Oberliga Hessen gespielt.
Aschaffenburg, da kommt Max Geis her, der lange Zeit Pressearbeit
und
hat.
Und das ist der Sieg.
Und Rudi Bommer.
Seckmauern gewinnt.
Ja. Vamos. Und Felix Magath. Und Marcel Schäfer. Und Oberschwester Christa.
Wie hieß nochmal der Sascha Hehn in der, welche Rolle, wie hieß der nochmal?
Udo.
Udo, ne? Der Sohn von Dr. Brinkmann.
Und kennst du noch den Arzt, der immer in der Spielbank war und 18 Mal geheiratet hat? Dr. Schübel.
In diesem Sinne... Dr. Schübel, nächste Woche Wolf Fuß wieder an dieser Stelle. Bin ich nächste Woche da? Nee, ne?
Weiß ich nicht.
Ich glaube, ich muss mit dem Hund. Tschüss.
Dann Thomas.